Ich möchte, bevor wir anfangen, ganz kurz noch beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, wohl dem Herr, der ausrufen kann, mein Erlöser lebt. Herr Jesus, ja, wir wollen dir dafür Danke sagen. Und ich möchte auch jetzt diese Stunde in deine Hände anbefehlen. Ja, ich möchte einfach das reden, was du willst, o Herr. Bitte leite du und öffne du unsere Herzen. Amen. Ja, in meiner letzten Predigt, also es geht ja um den Kolosserbrief, da habe ich ja die Verse 1 bis 8 betrachtet, ja, von diesem wunderbaren Vers. Und ich möchte heute einfach darüber weitermachen oder hier in diesem Brief weitermachen und nur über einen Satz predigen. Aber habt keine Angst, so kurz wird die Predigt nicht sein, sondern ich befürchte schon, dass es etwas länger wird, also 5 Minuten, ihr seht es mir nach. Ja, aber dieser Satz bildet nämlich im Griechischen einen zusammenhängenden Satz, welcher aus insgesamt 12 Versen besteht. Und wir schlagen wir doch einfach mal dazu auf, Kolosser 1 ab Vers 9, beziehungsweise ihr könnt es auch hier gerne lesen, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Ich lese es einfach mal vor, und zwar ist es aus der Schlachterübersetzung. Ich habe jetzt die Schlachterübersetzung mal gewählt, sage ich jetzt mal, weil einige Begrifflichkeiten doch besser verständlich waren, jetzt wie in der Elberfelder, wobei es fast gleich ist, aber gut, wie dem auch sei. Ich lese einfach mal vor. Deshalb hören wir auch nicht auf, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Nun, dieser lange Satz beginnt mit einem Deshalb. Und immer, wenn ein Satz mit Deshalb beginnt, so kann man sich unwillkürlich fragen, weshalb? Ja, weshalb steht da deshalb? Nun, der Grund lag darin, dass Paulus und Timotheus, die dankten für die Kolosser, und anhaltend beteten sie für sie. Und zwar wegen ihres Glaubens, wegen der Liebe, welche die Kolosser zu allen Gläubigen hatten. Und ebenso auch wegen der wachsenden Frucht, seit dem Tag, seitdem sie die Botschaft der Gnade gehört haben und davon auch im Herzen getroffen worden sind. Und was wir an diesen ersten 8 Versen aus dem Kolosserbrief von der letzten Predigt für uns festhalten durften, war einfach diese Liebe, welche die Kolosser zu allen Gläubigen hatten, zu allen gläubigen Geschwistern, aber auch auf der anderen Seite ist diese vorbildhafte Fürsorge von Paulus und Timotheus für die Kolosser. Und das, obwohl sie nur von Epaphras das gehört hatten. Ja, und um diesen Glauben und diese Liebe hatten die Kolosser, weil sie die Hoffnung, die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt hatten. Ja, weil das Gott der Wahrheit letztendlich ihre Herzen getroffen hat. Und so lesen wir dann weiter. Deswegen heißt es dann im Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Ja, Paulus und Timotheus, die hörten nicht auf, für die Kolosser zu beten und zu bitten. So wichtig waren ihnen die Kolosser. Die Frage stellt sich, wenn wir für etwas beten, wie oft hören wir da einfach vorschnell damit auf? Vielleicht, weil wir jetzt einfach nicht gleich den Erfolg sehen von dem Gebet, also keine Gebetserhörung sehen, oder weil uns vielleicht das auch gar nicht so wichtig erscheint und wir vielleicht mit unseren eigenen Problemen, mit eigenen unseren Nöten einfach zu sehr beschäftigt sind. Auch hier, denke ich mal, können wir von Paulus lernen, welcher in all seinem Leid, das er hatte, und das taucht überall, wenn man sein Wort liest, auf, sondern dass er nie sich selbst sah, sondern immer um die Gemeinden und den Einzelnen besorgt war. Und dieses Bitten von Paulus hatte ja folgenden Inhalt, nämlich, dass ihr, das heißt die Kolosser, erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Sein Bitten war, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen, ja, dass sie damit erfüllt werden. Und wir kennen so viel aus der Schrift. Ja, wir kennen vielleicht ganze Passagen, können wir auswendig sagen, aber es gibt dennoch einen entscheidenden Unterschied zwischen Kenntnis zu Erkenntnis. Denn Kenntnis oder Wissen, sage ich mal, bleibt im Kopf. Aber die gottgewollte Erkenntnis, die findet den Weg vom Kopf ins Herz. Ich glaube, von Arnold Fruchtebaum habe ich einmal gehört, dass die Abschlussprüfung der Tora-Schüler darin besteht, und zwar, da wird ein Nagel durch die Tora getrieben und an welcher, also dieser Nagel dann die Schrift durchdrang, da mussten sie sagen, was auf jeder Stelle von dieser Schrift eben steht. So gut, ja, kannten sie die Schriften. Und dennoch, sage ich mal, haben sie die Gnade Gottes nicht in Wahrheit erkannt, sondern, wie Paulus sagt, liegt eine Decke auf ihrem Angesicht, sodass sie die Wahrheit nicht erkennen konnten, sondern man rühmte sich vielleicht noch über dieses viele Kopfwissen. Das war natürlich auf die Juden bezogen. Aber treffend, sagte Jim Elliot, einmal auf uns bezogen, was nützen griechischer Text, Kommentare, Erkenntnis, Begabung und alles, wann das Herz nicht bei Christus ist. Es ist daher nicht das Wichtigste, möglichst viel zu wissen, sondern Jesus zu kennen, ja, an ihm zu hängen, mit ihm einfach mal wirklich ganz intensiv zu leben. So sagte einmal Johannes Bugenhagen, das ist ein Weggefährte von Martin Luther gewesen, wenn du Jesus kennst, das ist genug. Auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Paulus bat also jetzt nicht darum, dass die Kolosser mit dieser aufgeblasenen Erkenntnis der Gnostiker erfüllt werden. Vielmehr wollte er, dass sie die Erkenntnis seines Willens für ihr Leben haben, ja, dass sie einfach erkennen, was Gott von ihnen will. Und ich weiß, eine vielgestellte Frage von vor allen Dingen von jungen Gläubigen, die jung im Glauben sind, ist doch einfach die Frage nach dem Willen Gottes. Was will Gott für mein Leben? Und ich muss gestehen, als auch ich jung im Glauben war, war das für mein Leben auch eine ernst gemeinte und eine ganz, ganz wichtige Frage. Nun, aber was ist der Wille Gottes? Es ist natürlich ein Thema für sich, aber ich versuche es mal nur ganz kurz zu sagen. Wir können in der Bibel unterscheiden zwischen einem universalen Willen Gottes, also von dem, was Gott von jedem von uns will, und einem persönlichen Willen Gottes. Diesen universalen Willen Gottes Für uns finden wir eigentlich im Prinzip an allen Stellen der Schrift, wo uns Gott zu irgendetwas auffordert. Zum Beispiel in Bezug auf die 10 Gebote. Zum Beispiel, wir sollen einander lieben, wir sollen heilig sein, wir sollen im Glauben wachsen und so weiter. Und den persönlichen Willen Gottes offenbart Gott uns oder offenbart Gott denjenigen, welche einfach in inniger Gemeinschaft mit ihm leben. Und daneben finden wir auch ein paar Stellen, in welche uns Gott ganz wörtlich sagt, was der Wille Gottes ist. Und die möchte ich ganz kurz mal hier auflegen. Da heißt es in 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Und für denjenigen ein Kapitel weiter, in Kapitel 5, Vers 16 bis 18 heißt es dann, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es gibt noch eine weitere Stelle, in 1. Petrus 2, Vers 15. Dort heißt es, denn so ist der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und auch hier wieder ein Kapitel weiter. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses zu tun. Also, dankbar zu sein, Gutes zu tun, alle Zeit zu beten, das ist Gottes Wille für uns. Schön. Aber wer jetzt einmal versucht hat, von sich aus den Willen Gottes zu tun, der weiß, dass das ja einfach gar nicht so ohne weiteres zu schaffen ist. Nun, können wir überhaupt diesen Gottes Willen in uns selbst erzeugen? Ein Nein. Paulus wusste das. Deshalb bittet er auch für die Kolosser, weil sie diese Erkenntnis seines Willens ja gar nicht erzeugen konnten. Gott ist es doch, welcher uns verwandeln muss. Auch hier wieder eine Bibelstelle. Römer 12, Vers 2 heißt es. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott ist es also, welcher in uns wirkt. Und wir sind in unserem Alltag so beeinflusst von dem, was da alles angeboten wird. Und wir tun uns da einfach oft schwer, zu erkennen, was Gott von uns will. Nun, wir müssen daher unseren Sinn verändern lassen. Eine weitere Stelle in Hebräer 13, Vers 21, dort heißt es, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was für ihn wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott ist es also, der uns zurüstet. Gott ist es, der in uns und durch Christus wirkt, damit wir seinen Willen überhaupt erstmal begreifen. Und ich weiß, das ist ein Prozess, sage ich mal, der welcher unser ganzes irdisches Leben, solange wir hier sind, einfach dauern wird. Und damit wir das prüfen können, was sein Wille ist, bittet der Apostel anschließend um alle Weisheit und geistliche Einsicht. Denn die Weisheit, sage ich jetzt mal, und die geistliche Einsicht, das ist das, was die Kolosser letztendlich befähigt und somit auch uns in der richtigen Weise und mit geistlichen Unterscheidungsvermögen einfach den Willen Gottes in unserem Leben überhaupt zu erkennen und auszuführen. Und wir sollten uns daher nicht immer fragen, was muss ich tun, um jetzt nicht getadelt zu werden, oder was muss ich tun, um Lohn zu empfangen, sondern ich kann mich fragen, was wird letztendlich Gott gefallen? Und wenn wir zum Beispiel ganz praktisch vor einer Entscheidung stehen, wir können entweder diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen, so können wir uns zum Beispiel fragen, welcher Weg ehrt Gott mehr? Und wenn wir mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Einsicht erfüllt werden, so scheint das auch eine Voraussetzung zu sein in dem Leben eines Gläubigen. So sagt Paulus nämlich dann weiter, jetzt bin ich hier falsch, oder? Na, weiter in Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ja, hier werden uns 7 Dinge aufgezeigt. Jetzt komme ich langsam wieder hier rein. Erstens, des Herrn würdig zu wandeln. Aber was ist jetzt ein würdiger Wandel? Ja, es ist ein Verhalten, das der Stellung, unserer Stellung als Heilige entspricht, in der wir vor Gott stehen. Gott hat uns als Christen in eine ganz besondere Stellung als Heilige gebracht und er möchte auch, dass man das nach außen hin erkennt. Ein zweites, ihm in allem wohlgefällig zu sein. Und das geschieht einfach nur doch, wenn wir im Vertrauen und im Aufblick zu ihm leben. Drittens, in jedem guten Werk fruchtbar zu sein. Und nur wenn wir ihn erkennen überhaupt oder wenn mit ihm leben, sind wir überhaupt fähig, sage ich jetzt mal, gute Werke zu bringen. In der Erkenntnis Gottes wachsend, ein viertens. Und in der Erkenntnis Gottes können wir nur wachsen, wenn wir einfach eine intensive Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir Gemeinschaft, tägliche Gemeinschaft mit ihm haben, dann lernen wir einfach ihn immer besser kennen. Ein fünftens, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Ja, wenn wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft in Abhängigkeit von ihm leben. Und ein sechstens, zu allem standhaften Ausharren. Ja, dass wir auch in Bedrängnis und in Nöten, wo wir einfach sind, nicht gleich aufgeben, sondern wissen, dass Gott es ist, welcher alles letztendlich in seiner Hand hält, dass uns alles zu seinem Besten dient. Und schließlich siebtens, und aller Langmut mit Freuden. Und Langmut kann man mit Geduld, Großmut oder Ertragen übersetzen. Und wir kennen alle Menschen, sage ich jetzt, im Alltag oder im Beruf, welche uns ungerecht oder schlecht behandeln, welche vielleicht sogar Mobbing an uns betreiben. Und Langmut heißt auch, die Möglichkeit, einfach zur Rache zu haben, aber ganz bewusst darauf zu verzichten. Sondern eine Möglichkeit, überrasche dein Gegenüber mal, indem du einfach genau das Gegenteil machst, was er jetzt gerade vielleicht von dir erwartet. Und deshalb, lass dem Zorn keinen Raum, weil der Zorn, der frisst dich letztendlich nur innerlich auf und führt dich von der Gemeinschaft mit Gott weg. Nun, es ist die eine Seite, zu wissen, was die Erkenntnis des Herrn bewirkt. Ein anderes ist es aber auch dann, das wirklich ganz praktisch zu leben. Und Paulus zeigt uns deswegen noch ein weiteres, wie wir in den eben genannten Dingen wirklich wachsen können. Nämlich, in Vers 12 heißt es dann weiter, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen in Licht. Vielleicht kennst du die enttäuschende und ärgerliche Erfahrung, dass du in deinem Briefkasten einen Brief erhältst, dessen Anschrift dich als großen Gewinner einer großen Geldsumme oder eines fantastischen Preises anredet, nur um letztlich daran zu entdecken, dass du überhaupt nichts gewonnen hast, dass alles nur ein Trick war, um dich irgendwie zu einem Kauf zu überreden. Nun, aber in dieser Welt des Betruges und der unerfüllten Erwartungen ist es doch einfach wirklich wunderbar zu wissen, dass Gottes Treue und Wahrhaftigkeit niemals ins Wanken gerät. Was er verheißt, das wird er auch wirklich tun. Er hat dir nicht nur ein ewiges Erbe verheißen, er hat dich letztendlich auch fähig gemacht, es anzutreten. Paulus erinnert die Kolosser deshalb auch daran, auch einen dankbaren Geist zu haben und niemals zu vergessen, dem Vater ihren Dank auszusprechen, der sie fähig gemacht hat,
zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Übrigens, vorher haben wir gehört, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Und ich sage jetzt einfach mal so, wenn es in unserem Glaubensleben etwas, wenn wir da etwas vernachlässigen, dann ist es die Dankbarkeit, ja, dankbar zu sein. Wir sind alle geneigt, alles als selbstverständlich anzusehen und manche als Christen meinen sogar, uns muss immer irgendwo alles zufallen, uns muss es immer gut gehen. Aber das finden wir an keiner einzigen Stelle in der Bibel. Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung und bestimmt letztlich, wie du als Christ lebst. Unser Leben kann bestimmt sein von Dankbarkeit oder auch kann bestimmt sein von Undankbarkeit oder Bitterkeit. Und wenn du dankbar bist, dann erfährst du den Frieden in Gott. Wenn du undankbar bist, dann fehlt dir dieser Frieden. Du wirst unzufrieden, klagst über irgendwelche Kleinigkeiten, weil Dinge vielleicht einfach nicht so geschehen, wie du es jetzt gerade haben willst. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, und oft ist man einfach nur unzufrieden und weiß eigentlich gar nicht, warum. Jemand sagte einmal, Dankbarkeit öffnet das Herz für Gott und Undankbarkeit verschließt das Herz zu Gott, und das ist wahr. Daher ist mangelnde Dankbarkeit oder Undankbarkeit für uns Christen im Westen ein ganz, ganz großes Problem, wenn man mal einmal Folgendes bedenkt. Im letzten Gemeindebrief habe ich das auch gelesen. Christen sind die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Nach einer neuen Einschätzung von Open Doors leiden über 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Und angesichts dieser Tatsache, dass damit der größte Teil der Christen heute unter Verfolgung leidet, das heißt, sie werden gefoltert, misshandelt, sie werden getötet, und uns dagegen geht es doch so gut. Wir haben alles, was wir zum Beleidigen benötigen und noch viel, viel mehr, wovon der größte Teil der Menschheit letztendlich nur träumen könnte. Wir können uns frei versammeln, ohne dass wir jetzt Angst vor Verfolgung oder Repressalien haben müssen. Und trotzdem sind wir so unzufrieden und undankbar. Und Geschwister, ich befürchte, wir laden hier eine ganz, ganz große Sünde auf uns, wenn wir hier nicht lernen, anders zu denken, ja, dankbar zu sein. Und nun, einleitend mit Vers 12, lenkt Paulus unseren Blick ganz auf den, welchen alle Ehre gebührt. So lesen wir in Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, er, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren Gefangene, wir waren unter dem Machtbereich der Finsternis. Der Herr der Finsternis, das war unser Herr. Er hatte uns die Augen des Herzens verschlossen, sodass wir unsere völlige Verderbtheit und unsere Verlorenheit überhaupt gar nicht erkennen konnten. Wir fanden alles, was mit Gott zu tun hat, ja, vielleicht sogar lächerlich oder fanden es absurd und wollten damit einfach nichts zu tun haben und konnten letztendlich auch gar nichts damit anfangen. Oder zumindest hat uns das alles total gleichgültig gelassen. Es war alles so weltfremd. Ja, wir waren, laut der Schrift, hoffnungslos verloren. Wir taten nur das, was wir wollten, oder zumindest meinten wir das zu können, und waren von Natur Kinder des Zornes. Und daher musste etwas ganz Einschneidendes passieren. Aus Gnade hat Gott uns nämlich seinen geliebten Sohn für uns als Opfer gegeben und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe gesetzt. So lesen wir in Epheser 2, die Verse 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und dann heißt es weiter in Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. ihr, ja, also wir sind nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi Jesu, sagt uns Petrus. Er hat uns losgekauft, ja, er hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, zerrissen. Er hat die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich genommen und hat unsere ganze Sündenschuld, unsere ganze Sündenlast, die vergangene wie auch die zukünftige, ja, welche wir einfach nochmal irgendwann begehen werden, die hat er auf sich genommen und nur unter einer Bedingung, wenn du es im Glauben annimmst. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast alles schon zigmal gehört und trotzdem hat dein Herz, das Ganze dein Herz noch nicht berührt. Wissen alleine genügt nicht. Du musst es auch von Herzen glauben. Du musst es für wahr halten, für dich in Anspruch nehmen, weil Gottes Wort ist absolut zuverlässig. Nun, wenn du wissen willst, mit wem wir es zu tun haben, so höre zu, was in Vers ab 15 steht. Dort heißt es, ich lese mal die 5 Verse, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und ich finde einfach diese Verse 15 bis 20, die zeigen uns die Größe unseres Herrn in einzigartiger Weise. Also ich finde wenig Stellen, sage ich mal, wo diese Größe komprimiert dargestellt wird. Pronomen wie aller, alles, alle oder allem können wir 7-mal hören. Ihr habt es vielleicht gehört, dass ich es immer wieder so betone. Oder in ihm oder durch ihn oder für ihn, auch die können wir 7-mal entdecken. Aber auch Personalpronomen, wie er oder dieser, können wir 5, 6-mal eigentlich jetzt sagen, in eindrucksvoller Weise zeigen die das, Gottes Größe. Und obwohl dieser Name Jesus, sage ich mal, in diesem ganzen Abschnitt nicht ein einziges Mal erwähnt wird, können wir aus dem Kontext doch ganz klar und deutlich erkennen, dass letztendlich nur er gemeint sein kann. Ja, der Herr Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er hat ihn sichtbar gemacht. Er hat ihn für uns überhaupt erstmal fassbar gemacht. Gott ist Geist und somit nicht sichtbar für unsere Augen. Ja, der Herr Jesus hat es uns ermöglicht, ihn zu erkennen, wie Gott ist. Und in der Person Jesus hat Gott sich unseren sterblichen Augen sichtbar gemacht. Und der Herr Jesus, der wird hier auch als Erstgeborener der Schöpfung genannt. Was heißt denn eigentlich Erstgeborener? Der Erstgeborene, der heißt jetzt nicht, dass Jesus geboren wurde, wie manche Irrlehrer das behaupten und ihn als, ja, letztendlich als ein geschaffenes Wesen darstellen wollten. Wenn man die Folgeväser nämlich liest, ganz aufmerksam, dann schließen diese nämlich das komplett ganz klar und deutlich aus. Erstgeborener hat in der Bibel mehrere Bedeutungen. In Lukas 2,7 oder zum Beispiel auch in Matthäus 1, Vers 25 lesen wir, hier ist Jesus der Erstgeborene der Maria genannt. Das heißt, Jesus war das erste Kind, welches Maria gezeugt hatte. Ein zweitens finden wir in 2. Mose 4, Vers 22. Hier sagt Gott, Mose soll dem Pharao in Bezug auf Israel sagen, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und hier geht es auch nicht um eine tatsächliche Geburt, sondern hier geht es einfach nur um die herausragende Stellung Israels, welche Gott seinem irdischen Volk praktisch gegeben hat. Und ein drittens, im Psalm 89, Vers 27. Auch hier gebraucht Gott das Wort Erstgeborener in Bezug auf David. Auch hier wird die herausragende Stellung, ja die einzigartige Stellung, genannt, welcher Gott David zu seinem Erstgeborenen machen will, welcher höher ist als alle Könige und alle Mächtigen der Erde. Und genau diesen Gedanken spiegelt Kolosser 1,15 wieder. Jesus, unser Herr, hat den Vorrang vor aller Schöpfung. Alles hat seinen Bestand in ihm. Und so heißt es dann ja auch im Vers 16 weiter. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ja, in ihm, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen worden. Ja, das, was man sehen kann und auch das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, ja, alle Engel sind in ihm, durch ihn und von ihm geschaffen. Alles besteht durch ihn. Und ich sage mal, von dieser unsichtbaren Welt und der Engelswelt wissen wir nur ganz wenig. Aber, Geschwister und liebe Gäste, wie beeindruckend auch diese Engelswelt sein mag, die Herrlichkeit des Herrn Jesus, der sie geschaffen hat, ist unendlich viel größer. Ja, die gesamte Engelswelt, die wird aufgefordert, ihn anzubeten und steht ihm zu Diensten. Ja, er hat sie in seiner eigenen Kraft geschaffen, durch ihn. Oder in ihm. Er hat es alles ganz persönlich getan, durch ihn. Und er hat es zu seiner eigenen Verherrlichung getan. Er ist der Ursprung, er ist das Mittel und er ist das Ziel der Schöpfung. Und das schließt jegliche Anbetung von irgendetwas oder von irgendjemand kategorisch aus. Um die Größe und die Herrlichkeit Gottes uns ganz groß zu machen, bedarf es viele Predigten. So beschränke ich mich hier nur auf einen Gedanke. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Aber was man hier sehen ist jetzt, hoffe ich, dass man sieht, ja, ein Sternenhimmel. Wollen wir uns doch einfach mal von dieser unermesslichen Weite des Weltalls ein Bild machen oder eben nur mal unsere Galaxie betrachten oder unsere Milchstraße, in der wir leben. Man stelle sich jetzt mal einen Sandkasten vor mit einer Kante oder mit einer Länge von 1 Meter, einer Breite von 1 Meter und Höhe 1 Meter, also 1 Kubikmeter. Und diesen Kasten füllen wir jetzt komplett mit Sand. Mit etwa 100 Milliarden Sandkörnern, die in so einen Kasten circa reinpassen, entspricht dieses ungefähr der Zahl unserer Milchstraße. Und unsere Milchstraße, es gibt noch Milchstraßen, die 30 Mal größer sind, also oder Galaxien. Aber bloß mal, um jetzt hier einen Anhaltspunkt zu haben. Und nach neuesten Analysen von Astronomen geht man davon aus, dass circa 900 Milliarden Galaxien, also wie unsere Milchstraße, 900 Milliarden Galaxien, dass es gibt. Und wenn nun jeder Stern in dieser Galaxie jeweils ein Sandkorn wäre, so würde die Gesamtzahl der Sandkörner eine Gesamtfläche von Bayern und Baden-Württemberg 1 Meter tief in Sand begraben. Man stellt sich das mal vor. Jemand sagte einmal, uns Christen fehlt heute das Bewusstsein für die Größe, Herrlichkeit und Majestät unseres Gottes. Und das könnte mitunter auch ein Grund dafür sein, warum unsere Glaube manchmal so matt und unser Gebetsleben so lasch ist. Aber werfen wir noch einmal einen Blick auf die Sterne. Offenbar sind es ja so viele, dass man sie nicht zählen kann. Und in der Tat, wirklich ist es ja so, die Anzahl der Sterne ist für uns nicht zählbar. Es gibt lediglich Abschätzungen im Rahmen der Stellartastistik. Man wählt da einen repräsentativen Bereich am Himmel, und untersucht diesen einfach hinsichtlich der Sternenanzahl. Und auf diese Weise kommt man auf die immens große Zahl von etwa 10 hoch 25 Sternen. Die Mathematiker unter uns staunen jetzt vielleicht, aber wenn ihr so seid wie ich, dann hilft uns vielleicht folgendes Beispiel. Die schnellsten heute bekannten Rechner führen rund 10 Milliarden Rechenoptionen in einer Sekunde aus. Der, wo sich damit auskennt, wird jetzt sagen, halt, stimmt, das kann überhaupt nicht sein, das ist heute weitaus mehr und er hat recht. Das ist jetzt hier halt ein Beispiel aus dem Jahr ungefähr 2000. Ich habe gestern gelesen, heute gibt es Rechner, die können in einer Sekunde 93 Billiarden Rechenoptionen durchführen. Wisst ihr, woher der kommt? Aus China, genau. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, weil 10 Milliarden in einer Sekunde ist ja auch doch eine ganze Menge. Und würde man solch einen Rechner nur zum Zählen der Sterne einsetzen, so könnte er in der ersten Sekunde 10 Milliarden, in der zweiten Sekunde 20 Milliarden, in der dritten Sekunde 30 Milliarden Sterne zählen. Was meint ihr, wie lange dieser Rechner brauchen müsste, bis er die geschätzte Zahl der Sterne erreicht hätte? Rund 30 Millionen Jahre. Und das vermittelt uns doch einfach davon, wie riesig die Anzahl der Sterne sind und wie groß unser Schöpfer letztendlich ist. Ja, so lange existiert kein Rechner und diese Zeit steht uns Menschen auch gar nicht zur Verfügung, um dies überhaupt abzuwarten, bis es gezählt ist. Mit den neuesten Rechnern vielleicht oder wenn die weiterschreiten, vielleicht wird es mal möglich sein. Aber so können wir auf jeden Fall erstmal festhalten. Der Mensch, der wird erstmal nie in der Lage sein, die Sterne zu zählen. Und darum steht in der Bibel im Kapitel und in Jeremia 33, Vers 22, wie kann man das Heer des Himmels nicht zählen, noch den Sand ermessen? Abraham Lincoln sagte einmal, wenn ich mir die Sterne anschaue, kommt es mir vor, als ob ich Gott in die Augen schaue. Ich kann verstehen, wie ein Mann, der auf die Erde schaut, ein Atheist sein kann. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein Mann zum Himmel aufschauen und sagen kann, es gibt keinen Gott. Ja, was haben wir für einen großen Gott? Im Psalm 147, Vers 4 bis 5 heißt es, er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht, sein Verstand ist unermesslich. Ein weiteres, Psalm 8, die Verse 4 bis 5. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Mensch meint heute, er sei das Maß aller Dinge. Gott wird überall abgeschafft, sei es in der Politik, in der Gesetzgebung. Der Glaube an Gott wird letztendlich ins Lächerliche gezogen oder radikalisiert. Ja, Gott wird nicht mehr gebraucht. Man hört in Bezug auf Entwicklungen ja immer wieder, in ein paar Jahren schaffen wir das auch noch. Statt Gott zu ehren, spielt man sich als Gott auf. Und so konnte man am 27.01. diesen Jahres in der Tagesschau folgende schockierende Nachricht hören. In Kalifornien, da haben nämlich Forscher erstmals ein Lebewesen aus Mensch und Schwein geschaffen. Und sie wollen menschliche Stammzellen in Schweineembryos heranreifen lassen, um Gewebe und Organe zu reproduzieren. Also praktisch ein Ersatzteillager für Menschen. Die, wo so Science-Fiction-Filme gern angucken, die werden sich da wahrscheinlich sehen. Ja, wird hier wahrgemacht, tatsächlich wahrgemacht. Aber wie urteilt Gott über diese Menschheit? In Römer 1, Vers 19 bis 20 lesen wir, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Ich habe mal was gehört von dem Malcolm Muggeridge, der hat mal was ganz Interessantes geschrieben. Es hat er zwar in Bezug auf England geschrieben, aber das können wir ohne weiteres auf uns übertragen. Wir blicken zurück auf unsere Geschichte. Und was sehen wir? Königreiche kommen und gehen, Reichtümer angehäuft, Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einen verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt als ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern würde, wenn er nur an die Macht kommt. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite als Weiser, als Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als eine kleine Insel an der Küste von Europas. Hitler und Mussolini tot. Ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name im Regime, das er einst half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles aus und vorbei. Und hinter diesem Schein der selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und von welcher die Menschheit noch Grund zur Hoffnung hat. Die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt vor 2000 Jahren in Judäa gelebt hätten und wir hätten eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft des Planeten mehr verändern? Das römische Imperium mit all seiner Pracht und Herrlichkeit oder ein Zimmermannssohn mit ein paar mittellosen Fischern? Wir hätten wahrscheinlich damals alle auf das römische Reich gewettet. Und doch, heute, 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern ja Namen wie Markus, Johannes, Lukas und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Und das, was Megaridge feststellte im vorigen Jahrhundert, das hat auch William Boots, der Gründer von dieser Heilsarmee, schon festgestellt, als er einmal sagte: Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren in den kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Das, was hier steht, können wir 1:1 übersetzen auf heute. Und deshalb, der Herr ist so hoch erhaben über der Erde, dass Menschen, die uns vielleicht irgendwo bedeutend vorkommen, wie nichts sind vor seinem Angesicht. Und so sagt uns nämlich Jesaja in Kapitel 40, Vers 22 und 23 über den Menschen. Er ist es, der über den Erdkreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Und in den Versen 15 bis 17 lesen wir: Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden vor ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Ja, er schuldet keinen Menschen irgendetwas, noch kann irgendein Mensch irgendetwas tun, das den Allmächtigen zu seinen Schuldner machen würde. Wenn Gott irgendetwas für seine Geschöpfe tut, dann geschieht es doch wirklich nur allein aus reiner Gnade. Denn wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und weiter heißt es dann in Vers 17: Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Ja, Jesus Christus ist die einzigartigste Persönlichkeit in der ganzen Geschichte. Kein Name aus der Geschichte, seien es jetzt Philosophen wie Sokrates, Plato oder Aristoteles oder irgendwelche Herrscher wie Nero, Caesar, Hitler, Mussolini, Stalin und wie sie auch alle heißen, haben eine nachhaltigere Spur hinterlassen wie Jesus, unser Herr. Er hat in allem Vorrang und seine Macht ist ja auch darin erkennbar, wie er das ganze Universum durch das Wort seiner Macht trägt, die Planeten, die Menschen, die Tiere und die ganze Pflanzenwelt. Alles wird letztendlich nur von ihm erhalten. Und würde er nur eine Sekunde, einen Moment seine Hand von uns ziehen, so würde nichts mehr bestehen können. Und jetzt, angesichts dieser Größe, wie ich jetzt versucht habe mal darzustellen, und jetzt stellen wir uns einfach doch mal vor, diese selbe göttliche Kraft, die das Weltall erschuf, ja, die es regiert, die es erhält, sichert unsere Errettung. Ja, diese selbe göttliche Kraft ist unser Herr und unser Erlöser und das letztendlich das Haupt der Gemeinde. Das heißt, wir sitzen alle jetzt hier zusammen, weil wir Erlöste sind, weil Gott uns errettet hat. Ohne dem würden wir alle gar nicht zusammensitzen, würden wir uns alle gar nicht wahrscheinlich kennen. Und so lesen wir dann ab Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Im Vers 18 heißt es, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Jesus ist auch hier der Erste und mit der Erstgeborene ist auch hier nicht gemeint, dass er der Erste sei, der jetzt aus den Toten auferweckt worden ist, weil das können wir zum Beispiel dann auch schon bei den Totenauferweckungen von Elia oder Elisa lesen oder auch wie der Herr Jesus selbst den Lazarus praktisch von den Toten auferweckt hat. Nein, der Erstgeborene bedeutet hier, im Hinblick auf unsere Neugeburt, auf ein neues Leben. Ja, der Erste der Gemeinde, das Haupt. Und wir alle sind Glieder an diesem Leib. Und Glieder, liebe Geschwister, sollen sich einander lieben und nicht gegeneinander murren, sondern wir sollen uns einander lieben, weil wir alle unseren Herrn als Haupt haben. Und jeder von uns, sage ich mal, hat so viel Dreck am Stecken, sodass er nicht stolz auf sich sein könnte, sondern der Herr musste für unsere aller Sünde sterben und daran sollen wir uns auch immer wieder erinnern. Und im Vers 19 sehen wir, dass Christus in Christus alle Fülle wohnte. Ja, alle Fülle zeigt für mich auch irgendwo, dass dieser dreieinige Gott letztendlich am Allen beteiligt war. Also nicht nur Christus, sondern der dreieinige Gott war an allem beteiligt, aber trotzdem in allem wird der Name des Herrn Jesus hoch erhoben. Ja, ihm wird letztendlich alles zugeschrieben. Und in Vers 20 heißt es, hat er durch ihn mit sich selbst versöhnt. Ja, er machte Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Und die Betonung liegt hier auf seines Kreuzes. Wir alle tragen uns unser eigenes Kreuz, ja. Er aber, der Sündlose, der Fleckenlose, der Schöpfer, von dem, durch den und für den alle Dinge sind. Er trug ein Kreuz des Leidens und des Schmerzens. Ja, an diesem Kreuz trug Jesus den ganzen Abschaum, ja, den ganzen Schmutz, die ganze Sünde der Welt. Er war das Licht und wir wissen, dieses Licht ist von 12 bis um 3 Uhr ausgegangen, ist erloschen für 3 Stunden. Und sein Leben, auch nochmal eine Bemerkung, sein Leben wurde nicht von uns genommen, sondern er hat sein Leben gelassen. Und zwar vollkommen freiwillig. Und das lesen wir in Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, diesen bitteren Kelch der Sünde, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also, normalerweise ist es ja so, wenn jemand stirbt, dann neigt er sein Haupt. Bei Jesus war es so, das, auf diese Kleinigkeit kann man auch vielleicht drauf achten. Und er neigte das Haupt und dann übergab er den Geist. Also er hatte alles von Anfang an bis zum Ende unter Kontrolle. Und wir haben nichts, aber auch gar nichts, worüber wir stolz sein könnten. Wir haben nichts, worüber wir über unseren Nächsten erheben könnten. Nein, alles ist uns durch seine Gnade geschenkt. Sollten wir uns jetzt nicht diesem großen Gott nicht ganz komplett anvertrauen? Ja, ihm, unserem Herrn Jesus, gebührt alle Ehre. Amen.